SRF 1.
SRF 1 Forum.
Eine Trennung, eine Scheidung, das kommt in vielen Familien vor. Es ist eine schwierige Zeit. Und wenn dann beim Mann oder bei der Frau noch das Gefühl kommt, er oder sie käme zu kurz, dann wird diese Zäsur im Leben zum besonders grossen Prüfstein. Vor allem die Väter sind häufig verunsichert. Im Forum mit Michael Sali fragen wir heute darum, sind die Väter bei der Trennung die Verlierer?
Fragen wir einen Vater. Der Oliver Hunziker ist am Tisch. Er ist Väteraktivist von der ersten Stunde, kann man schon fast sagen. Gründer vom ersten Väterhaus in der Schweiz, Präsident von Organisationen, die sich explizit für eine gemeinsame Elternschaft einsetzen, also für das Zusammen. Sagen wir einen gewichtigen Grund, Herr Hunziker, warum Väter bei Trennungen häufig die Kürzer ziehen.
Ich glaube, es gibt hauptsächlich zwei gewichtige Gründe. Der eine ist, dass halt durchaus in sehr vielen Familien immer noch traditionelle Rollenteilung herrscht und darum Väter während der Beziehung eher ein bisschen aus zuvor sind und erst nachher merken, dass das so ist und das natürlich dann ändern. Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist, dass halt durchaus noch weit verbreitet ist, dass wenn das Kind bei Mami ist, dann ist doch alles gut. Also dann gibt es eigentlich gar nichts zu ändern und das natürlich implizit der Vater irgendwo aussen vorstehen lässt.
Das ist das Bedürfnis für ein Väterhaus seinerzeit, vor Jahrzehnten, wo ihr das ins Leben gerufen habt?
Gut, das Väterhaus ist natürlich in einem anderen Kontext zu sehen. Das ist ein Haus für gewaltbetroffene Männer mit oder ohne Kinder. Dort geht es ganz klar darum, auch Männer, die von Gewalt betroffen sind, Schutz zu bieten.
Sind so Streitigkeiten in Beziehungen, Ehen, sind manchmal auch so, dass es einem an die Nieren geht?
Ja gut, das ist ganz klar, dass das natürlich schwierig ist und dass gerade im Umfeld von Trennungsscheidung auch die zu Gewalteskalationen kommt, das ist auch klar. Ich glaube aber, dass der Trennungsschmerz oder die ganzen Problematiken in der Trennung, das ist nicht das, was man unter häuslicher Gewalt versteht. Das sind zwei Themen.
Willkommen in der Sendung, Oliver Hunziker mit einem grossen offenen Ohr für Väter heute Abend, die bei Trennungen nicht dort herkommen, wo sie gerne wollen auch. Bei unserer Sendung ist auch Charlotte Christener. Sie ist Fürsprecherin und Präsidentin von Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Bern. In dieser Funktion regelt sie auch die Betreuung von den Kindern nach der Trennung von den Eltern. Väter sind benachteiligt, hört man immer wieder. Frau Christener, sagen mir einen Grund, warum man mit dieser grundsätzlichen Aussage ein bisschen auf dem Holzweg ist.
Weil wir als Behörde in jedem Einzelfall genau hinschauen müssen, wie ist die Situation vorher war, wie präsentiert sie sich jetzt, was sind die Zukunftsperspektiven. Und ich kann für meine Behörde reden, wir schauen nicht primär auf das Geschlecht eines älteren Teils, sondern auf die gesamten Umstände und auf das Wohl der Kinder, die stehen im Zentrum. Und dann schauen wir, wie möglichst beide älteren Teile einbezogen werden können, auch nach einer Trennung.
Die müssen es ganz professionell machen. Wie gut kann man das?
Das ist sehr, sehr schwierig, weil erstens muss man jeden Einzelfall anschauen. Es gibt tausende von Geschichten, alle sind ein bisschen anders. Es ist auch voll Emotionen, die Leute haben verschiedene Charaktere und das ist sehr, sehr schwierig, auch wenn man natürlich gewisse Leitplanken hat. Aber wir sind manchmal schon völlig hilflos und wissen eigentlich nicht, was die richtige Lösung ist und es gibt auch keine richtige. Die Eltern müssten sich selber einigen können. Das wäre der Idealfall. Und wir müssen einfach dann, wenn das nicht gelingt. Und das ist eigentlich fast unmöglich, das allen recht zu machen.
Der kippt ein bisschen auf die Seite der Mütter. Manchmal, wenn man diesen Kommentar glauben will, den wir jetzt so häufig bekommen haben, auf srf1.ch oder im Facebook. Was sagt ihr zu dem?
So als pauschalen Vorwurf würde ich das bestreiten. Wir müssen jede Entscheidung, die wir treffen, gut begründen. Mit sachlichen, objektiven Gründen. Und das ist das, was wir anstreben. Wenn es auf Mutterseite kippen tut, dann gibt es gute Gründe. Und es kann auch auf Vaterseite kippen. Das Problem ist, dass es oft eigentlich zum Wohl der Kinder auch ein bisschen auf eine Seite kippen muss, weil man kann das Kind nicht auseinanderreissen kann.
Oliver Hunziker, gute Gründe gesehen. Wie schwierig ist das aus Sicht des Vaters?
Ja, ich denke, das ist sehr schwierig. Es gibt natürlich, muss man vielleicht auch eingrenzen, es gibt nicht ein Kesb, es gibt nicht die Kesb, es gibt 26 Kantone mit weiss nicht wie viel Bezirk, mit weiss nicht wie viel Kesb, mit weiss nicht wie viel Mitarbeiter. Daraus ergibt sich schon ein Bild, wo das, wo Frau Christener sagt, sicher stimmt, aber das stimmt natürlich lange nicht überall. Also es gibt da grosse Unterschiede und das ist eines der ganz grossen Probleme, dass man extrem muss aufpassen, blöd gesagt, wo man wohnt, weil das könnte einen Einfluss darauf haben, wie dann Training rauskommt. Und das ist etwas von den Sachen, die uns sehr stört.
Warum habt ihr denn nicht gleiche Guidelines, sozusagen, Frau Christen?
Ja, da kann man zu weit.
Kann man fast nicht damit leben, eigentlich, wenn man eigentlich so stark nach einem Schema denkt, ja, wie die Romüst, oder?
Ja, aber jetzt gerade beim Unterhaltsrecht, das ist so ein bisschen der Aufhänger heute, dort können wir nicht oder gibt es kein einheitliches Schema, nach dem wir müssen dürfen denken. Der Gesetzgeber hat unterlassen, einheitliche Regeln für die ganze Schweiz aufzustellen. Und der Herr Unsicker hat es vorher gesagt, 26 Kantone, es hat Gericht, es hat KESB, die für das Thema zuständig sind. Es sind also Menschen, das sind Haltungen. Und so hat sich leider weiterhin keine einheitliche Praxis können entwickeln. Und das ist mit dem neuen Recht noch ein bisschen schlimmer geworden als vorher. Und das ist sehr schade, das finden wir auch nicht gut.
Jetzt reden wir über das neue Recht heute Abend auch. Wir reden aber über quasi auch Schicksal, über Situationen, die ihm vielleicht nicht gut schlafen lassen, aus der ganz persönlichen Perspektive. Aber dahinter steht eben Gesetz. Und um ein so Gesetz geht es unter anderem heute Abend auch, wenn wir das ein bisschen genauer anschauen. Sind Väter ein Verlierer oder ist das geltende Recht? Und das ist eben das Gesetz schon recht, wenn man so will sagen. Über das, wenn wir jetzt eben reden, läutet uns an auf 0848 440 222 und redet mit uns. 0848 440 222, das ist meine Telefonnummer. Ihr habt uns auch Kommentare geschickt, Hörerinnen und Hörer von SRF 1, auf Facebook und auf unserer Seite im Internet. Meine Kollegin Rebecca Deutschler hat die Inputs von euch und Geschichten gelesen. Was ist euch da aufgefallen?
Mir ist gerade aufgefallen, dass sich viele Männer gemulden haben, viel mit ihrer Geschichte, sind Einzelschicksale darunter. Es sind viel verletzte Männer, es sind auch hässige, wütige, sowohl auf ihre Ex-Partnerinnen als auch auf das System, aber auch sachliche Kommentare von Verständnis, für dass man irgendwo das muss regeln, dass man gemeinsam einen Weg geht. Das haben auch vor allem Frauen gefunden, dass es eine Lösung gibt, haben sie betont, und auch die Männer haben uns in Schutz genommen.
Die schauen wir ein bisschen genauer an im Verlauf von dieser Stunde. Merci vielmals. Ihr könnt uns auch weiterhin Kommentare schicken. Auf srf1.ch haben wir unser Forum im Internet natürlich immer noch aufgeschaltet. Da schauen wir auch drauf. Und eben, wie gesagt, telefonieren könnt ihr jetzt. Ihr habt eine Vertreterin von der KESB da, die Urteil fällt, die muss sagen, wodurch das es geht, von Amtes wegen nach der Trennung. Und ihr habt ein offenes Ohr von Oliver Hunziker, auf der einen Seite Charlotte Christener und Oliver Hunziker von der Vereinigung für gemeinsame Elternschaft und vom Verein für elterliche Verantwortung, wo gespürt, wo dass die Männer vielleicht benachteiligt sind in dieser ganzen Situation von der Trennung und was dann passiert mit den Kindern. Ich habe einen ersten Hörer am Telefon und da muss ich jetzt vielleicht zuerst noch etwas Grundsätzliches sagen, wer uns anruft. Der hat etwas zu sagen. Die Person hat etwas zu sagen. Wer sich meldet, hat eine Geschichte, die er oder sie mit sich herumträgt. Und manchmal sind Kinder oder Partner betroffen. Und die kommen nicht zu Wort. Wir wollen in dieser Sendung aber niemand extra verletzen. Wir wollen aufmerksam machen auf Probleme und in der Diskussion Antworten probieren zu finden. Es geht also nicht darum, jemanden schlecht zu machen, sondern in einem guten Sinn den Finger auf eine Sorge, auf einen Missstand legen. Wir reden darum, die Hörer in dieser Sendung nur mit dem Vornamen an, nicht, dass man da Rückschluss machen kann, schon auf persönliche Schicksal. Und wir sagen auch nicht, wo jetzt ihr daheim seid. Das haben wir so entschieden im Forum heute Abend. Und so probieren wir das so zu machen. Der erste Hörer ist der Simon. Guten Abend. Simon, ihr lebt getrennt. Ihr würdet aber gerne mehr zu den Kindern schauen.
Guten Abend. Ja, das würde ich gerne. Das ist eine relativ schwierige Sache, das zu erreichen. Und ich habe jetzt das schon länger, dass ich das probiere zu erweitern, meinen Betreuungsumfang. Und habe da auch schon diverse Gerichtsverfahren hinter mir, wo mir zwar ein bisschen mehr Betreuungszeit gebracht hat, aber noch nicht dem Mass, wenn ich das gerne hätte.
Warum geht es nicht?
Ja, es ist einerseits ist das vorher als gelebte Modell, ist halt, wo man sich daran festhaltet, um das in Zukunft dann weiter so regeln, nicht wirklich hilfreich. Also insbesondere auch, die Situation ist halt eine andere, oder? Wenn man als Familie zusammenlebt und geht arbeiten, dann sieht man Kind jeden Tag und wenn man dann nachher in der Training landet, dann sieht man es dann mal zuerst alle zwei Wochen. Und das ist, das ist schon nicht das, was man sich vorstellt, dann so aus dem Leben von den eigenen Kindern verdrängt werden.
Wie könntet ihr wieder zurückkommen in das Leben von euren Kindern?
Ja, also ich persönlich bin der Meinung, dass, dass es nötig wäre, den Kindern möglichst mit beiden Elternteilen ähnlich viel Zeit zu bringen, im Idealfall gleich viel. Und dass man das nicht so einseitig sollte lösen, wie das jetzt zum aktuell also gelöst wird.
Hat ihr zu wenig Möglichkeiten quasi zu eurem Recht in Anführungszeichen gekommen, wo ihr das Gefühl habt, das hättet ihr auch verdient?
Es kommt wieder vor, was man jetzt als Recht sieht. Also was, wie das auf mich wirkt, ist halt, dass man als der erwerbsfertig war, dann das weiterhin muss machen und dann halt das Kind weniger sieht. Und ob jetzt das richtig oder falsch ist, das gehen Meinungen auseinander. In meinem Fall bin ich der Meinung, dass das einfach falsch ist. Und dass man das nicht so sollte, weiterführen dann.
Merci Simon für den Moment. Ich habe auf der anderen Leitung eine andere Hörerin. Bleibt doch noch schnell bei uns. Therese möchte ich begrüßen. Ihr habt jetzt vielleicht können hören, was der Simon gesagt hat. Ist es richtig? Habt ihr das verstanden? Guten Abend.
Guten Abend. Ja, können mithören, ja.
Wenn ihr das zuhört, ihr habt ohne Trennungsgeschichte hinter euch. Mhm. Was denkt ihr, genau, wenn ihr Simon zuhört?
Also ich finde, unter dem Strich sind nachher einfach die Kinder leidtragend in dieser Situation. Schlussendlich, ja.
Habt ihr euch bei eurer Trennungsgeschichte genau das zu Herzen genommen?
Ja. Und es ist auch ein Riesenkampf gewesen. Wir sind von Familie, wie sagt man? So von Familienbetreuungsstelle.
Ja.
Wo wir Hilfe gesucht haben. Und mein Ex-Mann und ich, wir haben eigentlich unsere Trennungsvereinbarung dann zumal schon selber ausgearbeitet. So, dass es für uns und für die Kinder stimmt. Also ich muss sagen, bei uns sind vier Kinder rum. Und nachher später Bescheidung haben wir uns einfach einen Anwalt genommen für die Unterstützung. Und dann hat du auch das Gefühl gehabt, ja, ich könne meinem Mann Hemdli am Pfüdel ziehen. Dann habe ich gesagt, das will ich gar nicht. Mir ist es lieber, wir haben ein gutes Verhältnis. Und der Richter hat nachher später auch noch ein ernsthaftes Problem gehabt mit der Situation.
Warum
Schlussendlich haben wir es durchgebracht.
Warum habt ihr kein ernsthaftes Problem gehabt mit dieser Situation? Für euch zu schauen?
Weil wir wahnsinnig viel miteinander geredet haben. Bevor wir überhaupt auf die Familienberatungsstelle sind, haben mein Mann und ich ja, sicher einen Monat lang oben für oben diskutiert und geredet und auch die Kinder zum Teil mit einbezogen. Also die haben eigentlich gern gewusst, was läuft, was geht.
Merci vielmals, Therese. Ich möchte Simon Neunisch zurücknehmen. Ich weiß nicht, ob ihr noch da seid.
Ja.
Das Reden miteinander, das ist eindrücklich, oder nicht?
Auf jeden Fall. Es ist sehr wünschenswert. Also, ich wäre froh, dass wir mir selber so ergangen in dieser Situation. Ich habe es jetzt eher so erlebt, dass man dann einfach nicht redet. Und das ist halt dann auch nicht besonders hilfreich für die Kinder.
Wie geht es anders? Wenn es nochmal so weit kennt.
Es ist ja nicht, es lange jemand, der nicht will reden. Und dann gibt es keine Konversation.
Merci vielmals, Simon. Ich möchte meine Gäste am Tisch mit diesen zwei Geschichten konfrontieren. Jean-Luc Christen, ihr habt jetzt zugelassen. Was hättet ihr jetzt da gedacht?
Ja, es sind zwei schöne, nicht außergewöhnliche Beispiele. Zum Glück auch das von der Therese. Es ist kein außergewöhnliches Beispiel. Auch wenn wir bei der KESB, wo wirklich nur strittige Fälle haben, solche Fälle leider selten das Gesicht bekommen. Aber die gibt es auch. Das wäre das Ideal. Das Gesetz geht eigentlich auch von dem Ideal aus, dass man zusammen redet, dass man zusammen die Verantwortung trägt, Kosten teilt, Betreuung aufteilt. Einfach den Weg sucht, der für einen stimmt und für die Kinder gut ist. Und Simon, seine Situation ist leider auch eine, die jetzt eben wir relativ viel sehen. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das einfach ein übliches Besuchsrecht von all 14 Tagen. Und ich denke, das kann es irgendwie nicht sein, insbesondere wenn man mit Kindern zusammengelebt hat. wird man doch auch im Alltag weiterhin teilnehmen. Und dort habe ich schon sehr Verständnis für Väter, wenn die sich nicht durchsetzen können und nicht erreichen können, dass sie einfach Alltag miterleben können, bei den Kindern, bei den Aufgaben helfen, zu essen bereiten, ins Bett tun, aufnehmen morgen. Das sind wichtige Punkte im Leben von einem Kind und von einem Vater. Und das probieren wir herzubringen. Manchmal ist es einfach sehr schwierig.
Schaffen es die Behörden, das herzubringen, gut genug? Oliver Hunziker.
Nicht immer, nein. Und ich glaube, das ist genau eines der zentralen Probleme, die wir jetzt da drin gehört haben, dass das Rückbeziehen auf die vorherige gelebte Situation, wo natürlich, eben, häufig ist es ein mehr oder weniger traditionelles Modell. Man vergisst aber gerne bei dem Blick nach hinten, dass das ja eine Vereinbarung ist zwischen zwei Partnern, die gilt in der Konstellation, die sie gehabt haben, die aber selbstverständlich so einfach nicht mehr gilt, wenn man sich trennt. Und dort drin würden wir uns wünschen, dass man manchmal ein bisschen mehr führen schaut und sagt, es gäbe vielleicht neue Lösungen, man könnte vielleicht mehr Richtung geteilte Betreuung gehen, vielleicht nicht von heute auf morgen, aber von heute auf nächstes Jahr oder so. Und da vermissen wir die Flexibilität bei vielen Behörden, nicht bei allen, aber bei vielen, dass man solche Wege einschlägt und auch die behördliche, ja, Anführungszeichen, Macht auch ein bisschen nutzt, um so ein bisschen in diese Richtung zu bewegen. Häufig ist es halt dann schon, wir schauen, wie ist es gewesen, so machen wir es.
Warum geht das nicht besser? Charlotte Christener.
Ja, ist jetzt schwierig, oder eben zu Ende ist die Frage, was können die Behörden machen, was sollen sie machen und welcher Part geht eigentlich an die Eltern selber? Und dort stimmt es natürlich schon, dort sind manchmal Machtverhältnisse sehr ungleich verteilt. Ich behaupte jetzt mal, ich kann natürlich nicht für alle 147 Käse reden, aber sicher für unsere, dass wir alle ernst nehmen von beiden Elternteilen, probieren darauf herzuschaffen, vielleicht mit angeordneten Beratungen oder einer Mediation probieren, die Eltern auch zum Dialog zu zwingen, weil der Dialog den braucht es. Und dort kommen wir manchmal an Grenzen, weil wir können nicht zaubern können. Wir können auch keine erwachsenen Menschen mehr ändern, Kinder manchmal auch nicht. Und dort sind wir auch machtlos und das finden wir auch nicht lustig. Aber ich glaube, das Bestreben ist sicher bei den meisten Behörden da.
Zu dem Überdenken von den Rollen und vielleicht auch die Klienten, die man damit zu konfrontieren, zu dem hat es auch Kommentare gegeben. Also das Familienbild, das so stark immer noch in den Köpfen ist, vielleicht von den Richterinnen, vielleicht von den Behörden, vielleicht von den Betroffenen natürlich auch, wenn es darum geht, zu kämpfen quasi für Tochter, für den Sohn. Rebecca Deutschler.
Genau, der Roger hat uns geschrieben, dass ihm das selber genau passiert sei, dass das alte Rollenverständnis dazu geführt hätte, dass man das Kind aus seiner Sicht fast ohne Denken und Nachfragen der Frau zugesprochen hätte. Das sei jetzt aber noch im Gange. Dafür hat also Markus eine andere Sicht geschrieben und er hat gesagt, er fände, man soll eben darum möglichst früh über die Rollenteilung reden, schon besten bevor man ein Kind hätte, überhaupt. Und er sagt auch, als Mann selber, wenn man sich dann halt während der Ehe keine Zeit nehme für Kind, muss man sich dann nachher nicht wundern.
Ja, das ist natürlich genau das Argument, das man immer wieder hört. Und wenn man das so hört, dann würde man dem auch zustimmen. Aber es ist natürlich genau das, was Simon gesagt hat. Was heisst nicht kümmern? Ich kann mich auch kümmern, wenn ich arbeite. Ich kann sehr wohl Kinder betreuen. Ich kann mich am Wochenende mit dem Kind befassen. Ich kann am Abend mit ihnen spielen. Ich kann auch vielleicht mal am Abend spät heim und einfach mich noch freuen, dass sie da sind und schlafen. Und all das habe ich von einem Tag auf den anderen nicht mehr. Einfach weg. Und ja, es gibt Männer, die erst dann merken, dass jetzt etwas fehlt. Und ich bin einfach wirklich überzeugt, dann sollen die Chance haben, etwas zu lernen.
Gibt es einfach noch so alte Rollenbilder in den Köpfen der Behörden? Sind die noch da? Oder könnt ihr die Hand ins Feuer legen, Frau Christen, dass da einfach irgendwie nach...
Ich kann nicht zu viel legen für all meine Kolleginnen und Kollegen. Auch kaum. Das sind ja alles nur Menschen. Als Richter oder als Behördenmitglied bei einer KESB hat man seine eigene Geschichte. Man hat eigene Erfahrungen, vielleicht Erfahrungen aus dem eigenen persönlichen Umfeld. Und das prägt einem. Und bestimmt sind die Rollenbilder, die man hat, sehr unterschiedlich. Und ich würde nicht abstreiten, dass das bei einem Entscheid, den man fällt, auch eine Rolle spielen kann. Aber ich denke, tendenziell sind auch Behördenmitglieder, je länger, desto fortschrittlicher und offener. Und ich glaube, es geht in eine richtige Richtung. Aber es gibt sicher für einzelne Leute, die sich vor ihrem eigenen Bild, wie das aussehen soll, leiten beim Entscheid fällen.
Warum sind sie fortschrittlicher so nah dies nah? Was ist das für eine Entwicklung?
Ich glaube, es geht da schon einen gewissen gesellschaftlichen Wandel voran. Ich habe jetzt in den Tagen, wo ich wusste, ich komme heute Abend daher, ein bisschen geachtet auf der Straße. Man sieht sicher viel mehr Väter mit den Kindern unterwegs, im Dauhölzli, Araren am Spazieren, auf dem Spielplatz, die wirklich im Alltag eine Rolle spielen. Und ich glaube, das war vor 30, 40 Jahren noch viel weniger der Fall gewesen.
Können das alle Männer?
Nein, das können nicht alle Männer, aber genau darum ist es jetzt eigentlich fast ein bisschen schlimmer. Weil genau die Männer, die jetzt sich engagieren, die wirklich auch Vater sind, genau die kommen unter Umständen bei einer Trennung noch mehr unter die Rädchen, wie der eine, der sich eh schon nie interessiert hat, dann ist es weniger dramatisch. Aber die kommen unter die Räder, wenn sie dann an so eine Behörde oder an so ein Gremium geraten, die nicht so fortschrittlich denkt.
Also, ja.
Ja, und gleich muss ja jede Behörde den Einzelfall wirklich anschauen und gründlich abklären. Und je verhärteter die Situation ist, desto besser muss man heranschauen. Und wenn sich herausstellt, dass ein Vater wirklich auch gut schaut und das Engagement hat und die Kinder nicht irgendwie einen Schaden davon tragen, dort, glaube ich, wird eigentlich jede Behörde schauen, dafür sorgen, dass der Vater die Rolle behalten kann und weiter wichtig ist im Leben des Kindes.
Bevor wir zu einem nächsten Hörer kommen, ist noch ein Online-Kommentar.
Genau, zu dem Thema ist mir jetzt gerade der aufgefallen, wo Rachel uns geschrieben hat, wo sie als Frau genau das gesagt hat. Ihr ist nämlich genau aufgefallen, dass ihr Mann sich immer sehr gerne um ihre Kinder oder um gemeinsame Kinder gekümmert hätte und sie dann darum nachher auf das klassische jedes zweite Wochenende beim Vater verzichtet hätte, weil sie genau gemerkt hat, dass er das so gerne mache.
Ja, Oliver Hunziker.
Ja, eben, aber wir hören es gerade, oder? Sie hat verzichtet. Die Therese vorher hat auch gesagt, sie hat verzichtet. Alle die Fälle, die ich höre, die gut sind, funktionieren, weil die Frau sagt, nein, da mache ich nicht mit. Nur das Problem fängt dann an, wenn die Frau sagt, Moll, ich will das, ich will Kind für mich und ich will nur das klassische Besuchsrecht. Dann kommen die Väter in Schwierigkeiten.
Und gleich ist es für uns als Behörde nicht unmöglich. Oder? Wir haben auch Gesetzgebung, geht mehr und mehr in die Richtung, dass wir wirklich gezwungen werden, herzuschauen und die Väter mehr einzubeziehen. Und ich behaupte jetzt mal, auch wenn eine Mutter sich wirklich sträubt, ist es nicht ausgeschlossen, dass man sagt, das Kind ist jetzt ein oder zwei Tage in der Woche beim Vater und der Vater kann am Alltag teilnehmen. Also das gibt es schon.
Also wenn ich aber höre, es ist nicht ausgeschlossen, dann ist immer noch ein rechter Weg zu der Normalität, wenn ich das so in Anführungszeichen könnte sagen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Väter so ein bisschen wieder glauben an das Recht quasi oder an Gerechtigkeit im weiteren Sinn können verlieren oder unter Umständen.
Kann ich mir schon vorstellen. Dort muss man sich Fragen führen. Bei uns in die Kinder im Zentrum müssen schauen, was ist gut für die Kinder. Und da gebe ich Herrn Hunziker durchaus auch recht. Oder? Wenn eine Mutter wirklich absolut sperrt, kann die Situation nachher für die Kinder, die in diesem ganzen Umfeld leben, sehr, sehr belastend werden. Und ob es dann hilft, wenn beide Eltern sehr präsent sind, sei dahingestellt, ist sehr individuell. Aber wir müssen immer den Fokus auf die Kinder behalten. Und das macht es einfach manchmal schon sehr schwierig.
Es gibt schwierige Momente, aber die sagen jetzt eine Mutter, die sperrt. Wir kommen auf das zu reden im Forum, das ihr gehört auf SRF1, wo wir reden über die Frage, sind Väter nach der Trennung benachteiligt, ziehen sie der Kürzer, wie man so schön sagt. Ihr könnt uns anrufen auf 0848 440 222. Am Telefon ist jetzt der Sergio. Guten Abend.
Guten Abend.
Wir hören euch zu.
Ja, ich habe eine Frage an die Cash-Vertretung. Und zwar, es ist ja gegeben, dass nach einer Trennung viel mal auch Konflikte da sind und die offensichtlich sind. Meine Frage ist, der Weg zum Behördengang, bis etwas umgesetzt werden kann, sind sehr lang zum Teil. Und dann ist vielmal vielleicht auch so die Situation so verstrickt, dass es gar nicht mehr geht. Gibt es denn die Möglichkeit oder geht man auch in die Richtung, dass man sagt, man soll schon von Anfang an Mutter und Vater in Verantwortung ziehen für eine Mediation? Statt erst ein Jahr warten oder zwei Jahre, bis vielleicht das Ganze nachher so aussichtslos ist? Ja, für beide.
Also lange Wege, bis man endlich Gehör bekommt. Kann das sein?
Das tue ich abstreiten.
Nicht unbedingt, nein. Nicht unbedingt, nein. Sondern auch vom Amteswege halt lang kann gehen. Bis man etwas einreicht, bis etwas bearbeitet werden kann und so weiter.
Ja, das habe ich auch schon gehört.
Gut, da kann ich einfach auch nochmal von meiner Behörde reden oder von unserem Kanton Bern. Da kann man mit einem Mail eigentlich eine Meldung einreichen. Das wird aufgenommen, das wird angeschaut. In der Regel wird, oder nicht in der Regel, das ist unsere Grundhaltung, innerhalb von 8 Tagen wird das Fahren eröffnet. Da wird eine Abklärung und Beratung, das geht immer Hand in Hand, in Auftrag gegeben. Und eigentlich kann nach 14 Tagen schon etwas passieren. Also das Denken ist nicht so lang. Bis man etwas einreicht, ist jedem Einzelnen selber überladen. Da ist man natürlich gut dran, wenn man früh genug sich auch getraut, bei dieser CASP, die halt nicht den besten Ruf genießt, einfach mal anzufragen, was habe ich für Möglichkeiten, wie könnt ihr mir helfen? Und das kann relativ schnell gehen.
Das, ihr habt in dem Fall nicht so lange, so hohe Bigeli quasi auf euren Pult.
Wir haben sehr hohe Bigeli auf dem Pult, aber wir sind dran, dort die abzuarbeiten. Und bis also etwas passiert, das sollte nicht länger als eine Woche gehen. Und dann geht es natürlich, nimmt sie Lauf, dann werden nachher Abklärende reingeschickt, dann wird beraten und das nimmt seine Zeit. Aber in der Regel von der Einreichung von einer Meldung bis es dann zu einem Entscheid kommt, wenn eine nötig ist und man sich nicht kann einigen kann, geht es vielleicht so 3-4 Monate.
Oliver Hunziker, da hört man auch andere Geschichten.
Ich würde sagen, da hören wir natürlich ganz andere Geschichten von ganz anderen Orten. Das ist ganz klar. Und das ist auch wieder eines von diesen Problemen, die wir haben. Es kommt extrem darauf an, wo ich bin, wo ich wohne, respektive wo mein Kind wohnt, weil dort ist die Behörde zuständig. Und es ist für mich als Bürger auch von diesem Land extrem störend, wenn mein Recht davon abhängig ist, wo ich es einreiche.
Ja. Sergio, was nehmt ihr aus dem raus, was ihr jetzt da gehört habt?
Also ich wünsche mir, dass CASP in der ganzen Schweiz vielleicht von Anfang an schneller eingreift und vielleicht Mütter und Väter schneller auf eine Mediation darauf hinweisen und vielleicht sogar zwingen dafür. Ja.
Merci vielmals für euer Telefon. Ihr könnt weiter anrufen im Forum 0848 440 222. Wir reden über Trennungen, über Scheidungen und wir reden darüber, wie es dann rauskommt, ob die Väter allenfalls da in diesem Kontext halt häufig durch Kürze ziehen. Wir reden im Forum über ein neues Gesetz auch, das seit einem Jahr in Kraft ist. Das heisst Unterhaltsgesetz. Das ist neu gemacht worden. Das stellt Männer und Frauen gleich. Und gleicht ein bisschen den Unterschied aus zwischen Verheirateten und Nicht-Verheirateten. Beide müssen Erwerbsarbeit machen, immer wenn wir daran denken, nach der Trennung, nach der Scheidung. Und beide haben Anspruch, zu den Kindern zu schauen. Ein Thema heisst alternierende Obhut. Das heisst, man schaut gemeinsam zu den Kindern, man betreut gemeinsam die Kinder. Das ist nicht das gemeinsame Sorgerecht, muss man hier klar sagen, das wird jemand verwechselt, wo man zusammen entscheidet, was gut ist, was das Wohl ist vom Kind oder was was um das Wohl vom Kind geht, was das Beste ist. Das gibt es schon länger. Die geteilte Obhut, also die alternative Obhut, die gibt besonders zu reden bei SRF 1 online, Rebecca Deutschler.
Geteilte Obhut, genau. Es hat uns der Uli geschrieben, weil der gesagt hat, wir haben das genau versucht, das 50-50-Modell aus eigenem Antrieb zu machen. Aber er sagt, Fazit nach 3 Jahren, Wunschdenken. Weil da kommen jetzt die Finanzen bei mir spielen. Er sagt, er hat mit ersparten Mitteln versucht, seinen Erwerbsausfall auszugleichen. Und es sei als Landwirt einfach nicht möglich gewesen. Und gerade beim Thema Finanzen hat uns gerade jetzt der Andreas auf srf1.ch auch noch geschrieben und gesagt, dass er als trennlebender Vater von 3 Kindern sich einfach nach dem Haus, das er musste verkaufen, sich eine Wohnung für 3 Kinder einfach nicht leisten konnte. Und das führe dann längerfristig dazu, dass er Kind weniger sieht. Also das offenbar nicht funktioniert.
Also das zusammen zu den Kindern schauen, zusammen fast wie gleich Verantwortung übernehmen, ist das eine Illusion, Oliver Hunziker. Das steht ja dem Gesetz.
Nein, das ist überhaupt keine Illusion. Und auch da ist es natürlich extrem vom Einzelfall abhängig. Es gibt Fälle, wo das Finanzielle gar keine Rolle spielt, wo es nicht um das geht. Es gibt Fälle, und das dünkt mich ein grosser Bereich, wo eben genau durch die alternierende Obhut eben Möglichkeit besteht, dass vielleicht beide Eltern wieder im Arbeitsprozess hinein sind und so insgesamt mehr Geld ins System hineinkommt. Dort ist es für mich ganz klar zu begrüßen. Und natürlich gibt es auch die Fälle, wo es dann einfach nicht aufgeht. Vor allem eben für den, der vielleicht vorher vollerwerbstätig ist und jetzt reduziert, kann das natürlich schwierig werden, wenn auf der anderen Seite keine Kompensation kommt. Und dort muss man es dann genau anschauen.
Also wo steckt das Problem? Die Väter würden sich das zum Teil wünschen, das schreiben sie uns auch, aber sie kommen wie nicht ans Ziel.
Das ist so. Viele Väter wünschen sich das sehr stark, möchten eigentlich das Modell leben, sind häufig dann mit dem Vorwurf konfrontiert, sie wählen das nur, weil sie dann nicht so viel zahlen müssen. Und dabei geht es glaube ich, den wenigsten um das. Eben, gerade wenn man das sagen hört.
Dir, nein,
wenn man das hört. aber wenn man das hört, dass ja ein Vater, also er verzichtet auf Einkommen, er verzichtet auf Lebensstandard, er verzichtet auf Freizeit, damit er kann Kind betreuen, dann glaube ich nicht, dass man ihm dann kann sagen, dann machst du das ja nur, damit nicht so viel musst zahlen. Das, so meine ich es, oder? Und, aber sie kommen nicht an. Sie kommen häufig eben mit dem Vorwurf, ja, sie ist halt vorher anders gewesen und hätte schon vorher müssen schon dich kümmern und. Wird es blockiert. Und man muss ganz klar sehen, Kind betreuen ist auch Unterhalt. Und das kann natürlich dann ein Argument sein.
Also Väter kommen nicht dorthin, wo sie gerne wollen, wenn sie doch ehrlich wollen, gleichmässig sich an dieser Kinderbetreuung beteiligen, wo hart ist. Warum kommen sie denn dort nicht durch?
Ja, weil man sich vielleicht einfach finanziell nicht leisten kann. Oder? Zwei Haushaltungen kosten sehr viel mehr als nur eine grosse Wohnung. Es fängt bei den Wohnungen an, aber all die Kosten fallen doppelt an. Vielfach verdienen Männer auch noch mehr als Frauen. Eine Mutter, die vielleicht 5 Jahre oder 10 ist daheim gewesen, zu den Kindern geschaut hat, vielleicht auf dem Arbeitsmarkt nicht so gute Chancen. Und wenn er ein Vater nur noch 50% arbeiten und die Kinder die andere Hälfte betreuen, liegt es vielleicht finanziell einfach nicht drin. Und das ist tragisch und schade, ist aber weder der Behörden noch der Betroffenen ihre Schuld, sondern ist einfach eine traurige Realität.
Wir haben zu diesem Thema einen Kommentar, Rebecca Deutsch.
Ja, und zwar einer, der genau in die andere Richtung geht. Uns hat Andrea geschrieben und gesagt, sie hätte sogar gern, wenn ihr Mann ihr Kind früher, nämlich mal am Freitagabend, am Wochenende oder mehr Ferien, und er will einfach nicht.
Ja, die gibt es auch. Ganz klar, die gibt es. Ist für mich völlig unverständlich und ist, glaube ich, für alle die sich da einsetzen, auch völlig unverständlich. Aber ist es so, die gibt es. Und wegen dem können wir aber nicht von denen auf alle schliessen.
Noch einmal zu dem toten Artikel, wenn man so sagen will. Also irgendwie wäre die Möglichkeit um, aber es wird sehr selten angewandt. Was müssen denn alles für Faktoren einfach passen, für dass man wirklich vor einer geteilten Obhut kann reden, Charlotte Christen?
Also gewisse Voraussetzungen müssen erfüllt sein. Die Eltern müssen geografisch nach beieinander wohnen, sonst wird es rein organisatorisch schwierig. Im gleichen Schulkreis müssen sie sein, aber das Geld muss längen. Es müssen beide erziehungsfähig sein, es müssen beide kooperations- und gesprächsbereit sein, es müssen beide bindungstolerant sein, also akzeptieren, dass die Kinder zum anderen Eltern teilen gute Beziehung haben. Also es sind ziemlich viele Faktoren, die da müssen stimmen, und das ist so eine Idealvorstellung, die leider eben manchmal nicht kann umgesetzt werden kann, weil da auch schon viel zu viele Verletzungen sind und eine lange Geschichte hinter dran.
Oliver Hunziker, sind die Hürden einfach zu hoch, für den Männern eigentlich die Möglichkeit zu geben, sich gleichmässig an der Betreuung der Kinder zu beteiligen, auch nach der Trennung?
Ja, ich glaube, gewisse Hürden von dieser Aufzählung könnte man schaffen. Es ist klar, wenn Paarbeziehung schon so verkachelt ist, dass die schon nur noch streiten und dass sie schon weiss nicht, wie weit auseinander weggezügelt sind, dann das nachher wieder installieren, ist sehr schwierig. Darum ist es ja wichtig, dass man sich das wirklich sehr schnell und von Anfang an überlegt. Und darum haben wir ja im Bereich Sorgerecht auch so stark für den sogenannten Zügelartikel gekämpft, damit eben genau eigentlich die einzige wirkliche Killerkriterium, nämlich Distanz,
verhindert werden.
Danke. Es ist ein Artikel, der eigentlich dafür sorgt, dass man aus dem Umzug vom Kind von der Einwilligung vom anderen Sorgeberechtigten abhängig machen. Funktioniert eigentlich auch mehr schlecht als recht.
Da haben wir, glaube ich, auch einen Kommentar dazu, Rebecca.
Genau, die Monika hat nämlich geschrieben, das sehe ich ja genau manchmal so, dann nehme ich die Mutter das Kind und zügle weg. Gleichzeitig hat die Ivy dann darauf geantwortet, man müsste dann vielleicht manchmal auch einfach die Gründe für den Wegzug von der Mutter betrachten. Vielleicht können sie sich einfach die Wohnung nicht mehr leisten, wo sie gerade war.
Also böswillig oder einfach quasi, weil es die Situation halt jetzt so bringt. Kann man den Unterschied machen? Charlotte Christen.
Den kann man auf jeden Fall machen, den Unterschied.
Spürt also, ihr das immer?
Ja, da haben wir eine recht reichhaltige Bundesgerichtspraxis. Das ist ein Artikel, der viel höhere Wellen geschlagen hat jetzt in dieser kurzen Zeit, in der er in Kraft ist. Und es gibt schon Fälle, wo Mütter einfach wegziehen, um dem Vater die Kinder entfremden. Das ist furchtbar und ich wage es fast nicht zu sagen, aber das kann man fast nicht mehr kitten. Also da gibt es gegen den neuen Bundesgerichtsentscheid dazu, wo man wirklich muss feststellen, da kann man nicht so viel machen. Es soll jetzt kein Ratschlag sein, aber in der Regel ist es nicht so. In der Regel haben Mütter oder manchmal sind so Väter wirklich gute Gründe wegzuzügeln und dann stellt sich die Frage, wo gehen die Kinder her? Und dort muss man schauen, wo sie sind besser aufgehoben, was dient dem Kind besser, wenn es da bleibt, mit dem hierbleibenden Elternteil oder mit dem Wegzieht. Und das sind sehr schwierige Entscheidungen, wo man auch weiss, es gibt wie keine optimale Lösung. In dieser Situation müssen wir immer noch die Kinderbelange unter der neuen Situation schon von Anfang an neu regeln. Es muss ein Konzept stehen, wie der persönliche Verkehr geregelt werden kann und so weiter. Also das schauen wir gut an. Aber das sind Realitäten, die das Recht eigentlich nicht kann für alle befriedigende Lösungen bieten.
Also nochmal, so hohe Auflagen quasi für ein Paar, das eigentlich die Scherbe vor sich hat, oder? Das ist ja eigentlich fast nicht aufzufischen.
Ja, also ich glaube, es tönt jetzt vielleicht höher. Ich glaube, das mit dem Wegzügeln, das ist, dort ist vor allem die Reihenfolge entscheidend. Eben, Frau Christen hat es eigentlich richtig gesagt. Zuerst der Entscheid, ich möchte wegzügeln, dann die Einwilligung vom anderen und dann erst wegzügeln. So ist es in Ordnung. Wenn die Reihenfolge umgekehrt ist, dann wird es schwierig. Aber zurück zur alternierenden Obhut. Ich glaube, was man sich einfach muss bewusst sein muss, ist, es ist ein Modell, das erstens mal nicht zwingend von 50-50 redet. Das muss man ganz klar sagen. Alternierende Obhut bewegt sich im Bereich irgendwo zwischen 30% und 70%, sagt die Wissenschaft, und das ist so. Zweitens glaube ich eben, wenn man sagt, okay, das bisherige Betreuungsmodell ist mehr oder weniger klassisch gewesen, wir möchten das jetzt aber ändern, dann muss man einen Stufenplan haben. Man muss nicht einfach sagen, so, ab morgen ist alternierende Obhut, schauen selber, sondern es gibt einen Stufenplan, ab jetzt bis dann möchten wir dorthin kommen, bis dann können wir auch die finanzielle Situation korrigieren etc.
Ist denn der Stufenplan da? Wird einem denn die Hilfe geboten?
Das ist das, was ich selber einfach in diesen Fällen, die ich gesehen habe, viel zu wenig gesehen habe, dass Behörden oder auch Gerichte in die Richtung gehen und sagen, schaut doch mal, es gibt da Möglichkeiten. Sondern es ist viel mehr halt häufig der Fall, ja, wir schauen, wie es war und so machen wir es dann weiter. Punkt. Und man drückt denen Eltern, und jetzt rede ich wirklich von den Eltern, man drückt denen ein System auf, das unter Umständen die nächsten 16 Jahre gilt. Und das ist einfach undenkbar.
Könntet ihr noch hilfsbereiter sein in Bezug auf eure Ratschläge, Frau Christen, eben, dass man vielleicht an das Ziel herkommt?
Es ist noch schwierig, noch hilfsbereiter. Wir probieren immer das Beste für die Kinder herzubringen. Und wenn Möglichkeiten bestehen, mit all den hohen Hürden, die wir vorher schon davon geredet haben, dass eben die Väter eine wichtige Rolle spielen und auch im Alltag teilnehmen, dann fördern wir das sicher auch. Fördern. Und auch unter Umständen gegen Willen vom anderen Elternteil, halt viel von der Mutter, durchsetzen und anordnen und schauen, wie es läuft. Und wenn sich das bewährt, denke ich, ist es am Schluss für alle Familienmitglieder ein Gewinn und kann allenfalls weiter aufgebaut werden. Herr Hunziker, Sie Vorschlag oder die Idee von diesem Stufenplan kann ich sehr, sehr begrüßen, weil der ist nicht gerade von 100 auf 0 oder umgekehrt oder eben so einen radikalen Schnitt. Und ich kann mir vorstellen, dass das in vielen Familien für beide Seiten am Schluss eine gute Lösung oder ein Ansatz kann sein.
Sagt Carlo Christner im Forum auf SRF 1. Ihr könnt telefonieren 08 48 440 222 und mitreden bei der Frage, ja, sind Männer benachteiligt, wenn es um eine Trennung, um eine Scheidung geht? Am Telefon möchte ich eine Hörerin begrüßen. Es ist Monika aus. Ja, Monika, guten Abend.
Ja, guten Abend.
Wie lasst ihr zu?
Ich bin schon länger geschieden als erste Ehekind und habe dort auch erlebt, dass ich eigentlich, also ich bin eigentlich meinem Ex-Mann entgegengekommen mit dem Arbeiten auch. Weil, also ich sehe eigentlich grundsätzlich, sind die Väter schon benachteiligt. Mit dem Alter, das ist natürlich ein altes Gesetz, ich bin jetzt seit 24 Jahren geschieden. Und ich denke, man müsste schon einfach, es ist ein individuelles Thema vom Charakter von jedem einzelnen Elternteil. Und meine Erfahrung ist, jetzt das zweite Mal mit einem zweiten Kind, mit der Trennung, das ist natürlich ganz eine andere Geschichte, möchte ich nicht näher darauf eingehen. Aber ich denke, es wäre wichtig, dass man Eltern, die sich trennen, einfach gleich Hilfe bietet. Und nicht einfach warten, bis der totale Scherben auf ist, weil wirklich die Leidtragenden sind Kinder. Und also einfach die Spätfolgen muss man sich erst bewusst sein.
Merci vielmals, ja. Monika, gebe das hier die Runde. Charlotte
Christen. Ich kann das sehr, sehr unterstützen. Nur wir sehen ja nicht, in welchen Familien wie schlimme Probleme sind. Es gibt Trennungen, die gesittet vonstatten gehen, die im freundschaftlichen Einvernehmen Eltern können gute Lösungen suchen. Und sonst sind die Eltern eben selber gehalten. Wir haben es vorher schon mal von einem Hörer gehört, frühzeitig zu reagieren und auch sich die Hilfe zu holen. Vielleicht nicht zu grosse Hemmschwellen zu haben und zu merken, dass auch sogar bei der Käseblütze, die einem helfen will. Es gibt Familienberatungsstellen, es gibt Mediatoren und so weiter. Und da kann ich wirklich alle Betroffenen sehr animieren, früh genug die Hilfe zu holen, weil wenn es noch nicht ganz verschüttet ist, lassen sich viel bessere, konstruktivere Lösungen finden, als der Scherbenhaufen gross ist.
Und die Leidtragenden sind Kind.
Die Leidtragenden sind immer Kind, das ist gar keine Frage. Und ich würde das absolut auch unterstützen. Je früher, dass man sich Hilfe holt, desto bessere Lösungen sind möglich. Wo wenn es zu der Behörde kommt oder zum Gericht kommt, dort würde ich mir wünschen, dass dort mehr eben auch in die Richtung halt auch wirklich die Leute an der Hand genommen werden. Und man darf nicht vergessen, die Leute sind in einem Ausnahmezustand. A, B, sie haben keine Ahnung. Sie sind nämlich in der Regel, außer der Monika, das erste Mal in dieser Situation. Die wissen nicht, um was es geht. Und sie sind völlig neben den Schuhen. Und dort, glaube ich, könnten die Behörden und Gericht noch ein bisschen mehr machen, um denen zu helfen.
Zum Stichwort Kinder, Rebecca Deutschler, haben wir auch natürlich verschiedene Mordmeldungen gehabt, genau. Kommentare auf srf1.ch oder auch im Facebook zum
Viel Beispiel. Kommentare, differenzierte. Eine, da hat Sandro uns geschrieben, dass quasi gerade mit dem Wegzug, den wir heute schon thematisiert haben, aber auch das Kind am Schluss leidet, weil es offenbar in einen Loyalitätskonflikt kommt und dann die Entfremdung eben stattfände. Also er hätte das selber erlebt, dass es dann einfach nichts mehr zu machen sei, dort quasi das Kind leidtragend ist. Oder ein extremes Beispiel hat uns der Hans Rudolf geschrieben. Er hat gesagt, er hätte erlebt, dass seine Ex-Frau sogar das Kind manipuliert hätte und dem Kind eingeredet hätte, dass der eigene Vater ein böser Mann sei, ein Versager etc. Quasi dort auch das Kind sehr leidtragend war.
Das gehört dir viel.
Da gibt es ganz, ganz viele ganz tragische und wirklich wüste Beispiele, wo häufig natürlich, das muss man dann halt so sagen, die Mutter an sich ein bisschen treibende Kraft ist. Meistens dann aber kombiniert mit nicht reagieren oder zu wenig reagieren von Behördenseite. Das hat häufig einen Zusammenhang. Also, die sind nicht in dem Sinn verantwortlich, aber sie tun, weil sie nichts dagegen tun, tun sie es befördern. Aber wenn es ausgeht, tut es immer von einem älteren Teil, wo verletzt ist und wo das als sein Recht anschaut. Und dort haben es Männer wirklich schwierig. Weil wenn Männer das machen, dann funktioniert es in der Regel nicht.
Ist das so? Charlotte Christner, spürt ihr das ändern, wenn Männer probieren, das Obstruktionsbetrieb?
Also, ich muss dem Herrn Hunziker recht geben. Ich glaube, so der typische Fall ist schon mehr nach den Geschlechtern so verteilt. Wir erleben das manchmal auch in unserem Alltag. Wirklich manipulative Mütter. Die sind zum Glück selten die Fälle, aber die kommen vor und die Kinder lösen sich beeinflussen. Und das ist dann sehr, sehr schwierig, wenn ihr sagt, Herr Hunziker, Behörden müssen dann etwas dagegen machen. Wenn ihr mir sagt, was, dann machen wir das sofort.
Ja, wie merkt
das? Ist nicht so einfach. Also, ja, das wird natürlich, gibt zum Teil psychologische Abklärungen. Und redet man mit allen Beteiligten und merkt gewisse Tendenzen. Sehr oft die Mütter das nicht extra machen. Aber der hat es auch gesagt, dass sie viele Verletzungen, da ist eine lange Geschichte voran, da ist es irgendwann zu einer Trennung gekommen. Aus welchen Gründen auch immer, eigentlich interessieren die uns nicht, aber das wirkt sich auf die Kinder aus. Und manchmal ist von beiden Seiten überhaupt kein böser Wille da, aber die Kinder merken sehr gut, die Eltern haben sich nicht mehr gern, wenn sie beiden recht machen, wenn niemand verletzen und sie so, ohne dass jemand irgendwie etwas Böses hat da oder etwas extra wollen, zumindest drin und leiden sehr, sehr darunter. Und da sind wir eigentlich machtlos. Also da kann man fast nichts dagegen unternehmen.
Ja, wir haben jetzt viel gehört, ja, das macht man manchmal extra, um die Situation für sich selber zu beeinflussen. Da gibt es natürlich auch Online-Kommentare, Rebecca Deutschler.
Ja, Manipulation ist ein grosses Thema, das ist immer wieder gekommen. Ist auch ein Einzelschicksal wahrscheinlich. Sie haben es ja beide gesagt, müssen wir immer wieder schauen. Teilweise haben sie gesagt, dass man null Chancen hätte, weil die Frau völlig blockiere. Also da hat uns der Driss geschrieben. Er hätte die Erfahrung gemacht, dass er null Chancen hätte, jetzt nur noch Pflichten. Sandy hat dafür gesagt, Manipulation gäbe es auch auf die andere Seite. Sie als Frau kennen, dass dann der Mann Alimente nicht zahle. Also, dass so manipuliert werde, indem dass sie dann finanziell fast in Ruin getrieben worden ist, aufs Sozialamt müsse und sie fühle sich da auf eine Art manipuliert.
Also gut. Ja, Charlotte
Christen. Alimente nicht zahlen, das denke ich, kann man jetzt nicht da vergleichbar reinnehmen. Wir haben ein System für Alimentenbevorschussung. Und wenn das nicht wünschenswert ist, haben wir eine Sozialhilfe, also wir haben einen sehr gut ausgebauten Sozialstaat. Und auch wenn die Alimente natürlich eine wichtige Rolle spielen, immer wieder, die haben eigentlich mit dem nicht zu viel zu tun. Da geht es schon um einen persönlichen Umgang.
Also ich will das ergänzen, oder? Frau Christen sagt, wenn der Mann die Alimente nicht zahlt, dann kommt das Geld vom Staat. Aber ich komme also kein Ersatzkind über vom Staat fürs Wochenende. Das muss man schon ganz klar unterscheiden.
Aber apropos Geld, man hört immer von diesen Vätern, die sagen, wir sind vor allem die Zahlväter. Wir sind eigentlich nur dafür, dass wir das Geld überschieben können. Wie klar ist die Wahrnehmung?
Die ist sehr klar. Und das ist die Summe von einer Wahrnehmung, wo man jetzt all das, was wir jetzt ein bisschen besprochen haben, der Vater versucht, bei der Training einen Betreuungsanteil zu bekommen, wird abgeschmettert. Er versucht nachher vielleicht bei der Behörde zu sagen, hey, das läuft nicht so gut bei der Mutter, könnt ihr mal schauen, es wird abgeschmettert. Er muss zahlen, das muss er, wenn er dort klemmt, dann wird er Recht dran genommen, sofort. Und aus dem ganzen Gefühl heraus hat er natürlich irgendwann schon das Gefühl, also ich bin da einfach der Double, also ich kann da gar nichts sagen. Und ob denn das im Einzelfall wirklich so ist, das bleibt dahingestellt, aber das Gefühl ist ganz stark.
Da sind wir wieder beim klassischen Rollenmodell. Der Vater verdient Geld, die Mutter betreut. Und nach einer Trennung ist es sehr schwierig, aus dem rauszukommen. Es ist auch schon während der gelebten Beziehung eigentlich so, in diesen klassischen Fällen. Die Mutter schaut zu den Kindern, steht in der Küche, der Vater geht Geld verdienen. Und dass das zumindest am Anfang auch so weiterläuft, da habe ich sehr Verständnis. Dort wird es einfach viel klarer, weil am Vater wird etwas genommen und die Mutter hat eigentlich beides immer noch. Also ich habe sehr Verständnis für das Anliegen oder die Kritik, aber es ist halt auch ein bisschen Natur vor Sache. Der Herr Hunziker hat es gesagt, es ist eine Gesamtheit von Rechten und Pflichten. Der Unterhalt ist ein Teil, die Betreuung ist ein Teil. Und die Eltern sind gehalten, auch nach einer Trennung zusammen die Verantwortung für die Kinder wahrzunehmen.
Wenn es noch geht, wenn man sich nicht schon so fest zerstritten hat, dass man kein Wort miteinander wechseln kann. Das ist leider häufig auch ein bisschen das. Das haben wir jetzt auch heute Abend ein paar Mal gehört, hier im Forum auf SRF1. Wir haben in dieser Sendung wirklich auch gehört, eben Eltern, die sich wegen der Sorge der Kinder, wegen der Scheidung, wegen dem Zahlen des Unterhalts etc. eben Sorgen machen. Wir haben von ein paar gehört, die zum Teil jahrelang miteinander im Streit sind. Ich möchte fragen, muss das sein? Ich frage das jetzt an dieser Stelle im Forum eine Anwältin, die auch Mediatorin ist, die Gabriella Kanitz. Sie hat eine Kanzlei in Zürich. Guten Abend, Frau Kanitz.
Guten Abend miteinander.
Zu euch kommen ein paar, die sich trennen wollen, ganz klar. Wie werden Sie aus eurer Mediation entlassen? Erzählt das mal.
Ja, interessant ist vor allem, wie es kommt. Viele kommen mit der Haltung, es wird sowieso auch nicht funktionieren, eine Mediation. Oder sie sind vielleicht geschickt worden von jemandem. Und Entschuldigung, ich höre immer das Echo, wenn ich rede. Kann man das ändern?
Vielleicht müsst ihr schnell am Radio schrübeln, das könnte ich dazu beitragen. Mal schauen, ob das etwas hilft.
Ja, ich probiere. Nein, es hilft nicht. Ja, muss ich gleich irgendwie schauen, wie es geht.
Ja, probieren wir.
Gut.
Sonst tut er es noch ein bisschen leiser machen, hier im Studio vielleicht. Ich weiß es nicht, ob das vielleicht hilft. Wieso kommen Sie rein, haben Sie vorhin gesagt, und wie gehen Sie raus?
Raus gehen Sie dann meistens nachher lang durchlaufene Knochenarbeit, die sie geleistet haben, indem sie den Konflikt versuchen anzuschauen, dass sie Themen ansprechen in einer strukturierten Art und Weise. Ich sie eigentlich dann durchführe durch all das, was sie Angst haben davor. Bei all dem, was ich zugelassen habe vorhin, hat man rausgehört, dass oftmals die Leute in den Konfliktspiralen rein sind und irgendwie nicht mehr rauskommen. Und das ist eigentlich auch die grösste Herausforderung, dass man anschaut, woher kommt die Wut, woher kommt die Ohnmacht, die Aggressivität, Verlustängste auf beiden Seiten, bei Vätern und bei Müttern, wenn plötzlich das Leben aus dem Lot geraten ist. Veränderungen machen Angst.
Aber dann muss man zu einigem bereit sein, oder nicht? Da muss man auch bereit sein, sich selber zu hinterfragen.
Ja, insbesondere als Mediatorin muss man, also als, muss man verstehen, was heisst konkret Konflikt, was sind Konfliktdynamiken, wie läuft das? Und dann quasi isern mit Wertschätzung und Respekt zuhören, nachfragen, in den Themen bleiben. Und dann langsam sehen dann Parteien, dass sie herausfinden, aus dieser Spirale raus, herausfinden aus diesen Entwertungshaltungen raus.
Also aus den gegenseitigen Vorwürfen.
Ja, genau. Und es wird langsam der Blickwinkel geöffnet, Perspektiven können sie entwickeln. Und es fängt vielleicht an mit kleinen Erfolgserlebnissen. Man regelt, wie sieht es nächstes Wochenende aus mit dem Kind. Wie reagieren wir, wenn Streitigkeiten vor dem Kind entstehen? Und dann auch grössere Dinge, wie die künftige Rolle vom Vater, die künftige Rolle von der Mutter. Und sie arbeiten einfach diszipliniert und eisernd an diesen Themen. Und langsam sind sie wirklich im Boot rein, tragen die Verantwortung, gestalten mit und erkennen auch Ressourcen. Also es gibt einfach eine Haltungsänderung.
Wird man dann noch zum Schluss gefragt, Frau Kanitz, wieder mehr Freunde? Obwohl man auseinandergeht?
Nein, das ist gar nicht nötig, dass man Freund ist, sondern wichtig ist, dass man sieht, ich bin in der Rolle vom Vater, in der Rolle von der Mutter und als Paar geht es jetzt halt nicht mehr. Und einfach zu sehen, okay, jetzt haben wir da eine Verantwortung und da können wir am gleichen Strick ziehen.
Merci vielmals für den Moment.
Entschuldigung, nur noch die Frage von der Nachhaltigkeit. Oder ist dann der Boden gelegt? Man hat vielleicht eine faire Lösung entgegen allen Erwartungen, die man hatte, am Anfang können erarbeiten und nachher geht es darum, wie schaut man, dass das nachhaltig ist. Und das bedeutet oft hinter den Konflikt schauen und das ist die Schwierigkeit. Weil ein Konflikt verdeckt ja oft eigene Probleme, die man hat.
Merci Frau Kanitz, für dass ihr uns einen Einblick gegeben habt in die Arbeit, die ihr hier macht. Ich werde das hier noch ganz kurz zum Schluss von der Sendung noch ein bisschen spiegeln, solche Prozesse. Oliver Hunziker und Charlotte Christner von KESB und von der Vereinigung für gemeinsame Elternschaft, Oliver Hunziker. Ideal oder Illusion?
Also, erstens mal ist angeordnete Mediation eine von unseren ältesten Forderungen. Wir haben das immer wieder betont, dass wir glauben, dass auch die Behörde einen Schub geben kann. Ob dann die Mediation funktioniert, wenn sie quasi angeordnet ist, ist eine andere Frage. Aber den Schub geben, um zu sagen, probiert das einmal, in München jetzt einmal probieren. Es geht da um das gemeinsame Kind oder um die gemeinsamen Kinder und um die Interessen für die Kinder. Und wenn wir nicht einmal mit dem anderen Elternteil über Kinder reden können, dann ist es ein Problem. Und das begrüße ich sehr und manchmal klappt es und manchmal halt nicht.
Wie viel muss man denn miteinander im Kontakt sein, miteinander kommunizieren, wenn es einem doch eigentlich stinkt, Charlotte Christine?
Ja, das kann man nicht so allgemein sagen. Wenn man gemeinsame Kinder hat, möglichst viel, weil die haben einen Alltag, da passiert immer etwas. Also ich kann jetzt da nicht eine Zeit angeben, aber es müsste im besten Fall ein ganz normaler, regelmäßiger Kontakt können sein, immer wenn etwas ansteht. Und schon das ist manchmal sehr schwierig. Ich möchte noch schnell darauf zurückkommen, was vorhin ist gesagt worden, wegen der Trennung vom Paar Konflikt von der Elternschaft. Das ist etwas, was wir sehr oft erleben, dass der noch oder eben nicht mehr Paar sehr, sehr schwer fällt, von dieser Paarebene wegzukommen, den Konflikt wirklich zu bereinigen und sich auf ihre Elternschaft und die Beziehung zum Kind zu konzentrieren und das auseinanderzuhalten. Und wenn man das kann, dann ist schon sehr viel gewonnen. Und da kann eine Mediation oder eine angeordnete Beratung sicher dienlich sein.
Alle von uns kennen.
Ja, ich will nur noch sagen, also wenn es einem ja doch stinkt, mit dem anderen zu reden, das ist für mich einfach inakzeptabel. Die zwei haben ein Kind zusammen oder mehrere und die haben das einfach zu machen fürs Wohl von ihrem Kind. Punkt.
Das so unterschreibe ich sofort.
Wir haben vorhin die Mediationsperspektive gehört und da haben wir in diesem Kontext auch noch einen Kommentar so zum Schluss vor Sendung, Rebecca Deutschler.
Genau, Dief hat uns noch geschrieben, dass sie einfach fände, dass man sich bei einer Scheidung immer bewusst sein soll, man hätte sich meistens einmal geliebt. Der Kompromiss bringe beiden etwas und sie hat damals gefunden, sie gehe weiterhin arbeiten, weil es breche sonst niemandem etwas und sie pflege heute noch ein freundschaftliches Verhältnis mit ihrem Mann.
Ich schaue auf die Tour und probiere dort einen Schluss zu finden. 2 von 5 Ehen gehen in Brüche. kann man lesen. Aber die Zahl der Scheidungen geht jetzt in den letzten 2-3 Jahren zurück. Vielleicht ist das einfach so eine Schwankung, vielleicht auch nicht. Was bedeutet das für eure professionellen Ohren, meine Gäste? Was bedeutet das für unsere Diskussion? Oliver Hunziker, ganz kurz.
Die Scheidungen gehen zurück, weil die Eheschliessungen schon seit Jahren zurückgehen. Das heisst, 2 von 5 sind heute einfach weniger. Dafür haben wir mehr unverheiratete Paare, die sich trennen. Die Problematik bleibt genau gleich.
Also das ist ein Zahlensalat, den man gar nicht genau anschauen darf.
Ich teile die Meinung absolut. Also wir würden unserer Arbeit nicht merken, dass es weniger ältere Konflikte gäbe. Das ist ein Dauerbrenner auf unseren Behörden und auch bei den Zivilgerichten. Ich glaube nicht, dass das in absehbarer Zeit wird ändern, leider.
Und ein kurzer Rat, wie es zu weniger Konflikten in Partnerschaften kommt. Was machen, Oliver Hunziker, ein Satz?
Das ist schwierig, aber was man machen kann, wenn die Partnerschaft nicht mehr funktioniert, ist so früh wie möglich Hilfe suchen, Beratung suchen, gemeinsame Lösungen suchen.
Charlotte Christen.
Sich immer bewusst sein, dass man gemeinsam Eltern ist von diesen Kindern und das für immer bleibt und dass man dort nur Lösungen finden kann, indem man aufeinander zugeht und zusammen redet und aktiv nach Lösungen sucht.
Das war das Forum. Danke meinen Gästen im Studio für das Mitdiskutieren und den Hörerinnen und Hörern, für dass sie sich beteiligt haben an dieser Sendung.
Das war die Sendung Forum mit Michael Sali und den Gästen Charlotte Christener-Drechsel, Präsidentin von Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde KISP Bern und der Oliver Hunziker, Präsident der Vereinigung für gemeinsame Elternschaft und vom Verein Elterliche Verantwortung. Mit der Frage heute in der Sendung sind Väter bei der Trennung die Verlierer. Die Sendung kann man nachhören unter srf1.ch und dort können Sie die Sendung auch als Podcast abonnieren.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.